Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wertschätzung. Ich habe ein weiteres Mal meiner momentanen Obsession für Metroidvania-Spiele gefrönt. Es soll um Hollow Knight gehen und mit dabei, um mir die richtigen Fragen zu stellen, ist Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber André, und schön, dass du dir dieses Spiel ausgesucht hast. Das lächelte mich in den letzten Wochen immer wieder mal an und wird ja generell recht positiv wahrgenommen.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Man hat mir das auch im Forum schon vor Wochen und Monaten nahegelegt und dann, ich weiß gar nicht, ich hatte zu der Zeit noch irgendwas anderes Wichtiges zu tun und dann wollte ich immer und dann war es irgendwie so teuer und dann habe ich gesagt, weiß ja nicht, und dann habe ich jetzt nicht beim Steam Sale, sondern beim gleichzeitig stattfindenden GOG Sale gedacht, Mensch, komm, jetzt nimm das Ding halt mit, alle Welt sagt, es ist hervorragend, und im Moment habe ich wieder mal so eine Phase, wo ich ständig diese Metroidvania-Spiele total gerne spiele. Und dann, ja, dann habe ich es eingesackt, dann kam noch Owlboy dazwischen, aber jetzt war es dann reif.
Reif, gepflückt zu werden. Bei Steam kostet es aktuell 14,99. Das scheint die unverbindliche Preisempfehlung zu sein. Was hast du denn gezahlt beim Sale?
Gar nicht so viel weniger. Ich glaube, das war für 10 zu haben oder ganz knapp drüber.
Alles klar. Und bevor wir jetzt weiter von Metroidvania sprechen und so weiter, dann pack die Katze doch mal beim Bötzel, um mal wieder ein paar Sprichwörter völlig zu verhauen, und erkläre einfach mal grob, was Hollow Knight eigentlich ist und wieso es in die Metroidvania-Ecke passt.
Ja, oder was das überhaupt ist für Menschen, die mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können, der Reihe nach. Hollow Knight, man spielt sowas, also es sieht aus wie ein kleines Häschen mit so einem Totenkopf und großen schwarzen leeren Augen. Es ist aber höchstwahrscheinlich so eine Art niedlicher Hirschkäfer oder sowas, denn man erforscht in Hollow Knight so ein unterirdisches Insektenkönigreich, also so gut wie alles, ich behaupte sogar wirklich alle Gegner oder NPCs, die man trifft, sind irgendwelchen Insekten nachempfunden, sind alle einigermaßen putzig. Das startet ein bisschen wie Diablo, du kommst da in so ein wirklich kleines Dörfchen rein, also tatsächlich sind das so 4 betretbare Häuschen, und da gibt es einen Brunnen, und in diesen Brunnen springst du und dann bist du in diesem ersten unterirdischen Areal, dann läufst du da rum, du springst möglichst präzise auch teilweise und du kämpfst sehr viel mit so einem kleinen Schwert, das du dabei hast, das wird auch nur Nail genannt, man sieht schon auch da so ein kleiner Mikrokosmos, statt Schwertern gibt es halt kleine Nägelchen, mit denen man zuschlägt. Das ist relativ flink in der Ausführung. Das kann man auch upgraden in ein paar wenigen Stufen, die das Ding schneller machen. Man bekommt aber nicht neue Schwerter oder sowas, also keinen klassischen Loot, sondern man kriegt im Laufe des Spiels neue Spezialfähigkeiten. Sowas wie zum Beispiel einen Wandsprung oder auch die Fähigkeit zu einem Dash, den man auch in der Luft ausführen kann, also so eine schnelle Seitwärtsbewegung. Und wie es in den Metroidvania-Spielen so ist, angelehnt an die Klassiker Metroid und Castlevania, schaltet man mit diesen neuen Spezialfähigkeiten dann eben auch meistens neue Wege frei. Also Stellen, an denen man vorher nicht weiterkam, sind auf einmal passierbar, und dann gibt es ein neues großes Areal. Es gibt auch Bossgegner. Es wird nach hinten raus ziemlich schwierig. Das heißt, es ist sozusagen ein klassisches Spiel, wie es im Buche steht, aus diesem Genre.
Und dazu muss gesagt werden, das Ganze, weil du vorhin Diablo erwähnt hast, findet nicht etwa aus der ISO-Perspektive statt, sondern ganz klassisch in 2D mit einem, und ich betrachte gerade die offiziellen Screenshots, mit einem wirklich hübschen Look.
Ja, also der Diablo-Vergleich war nur bezogen darauf, dass es am Anfang diesen einen zentralen Hub gibt, der halt ein verschlafenes Nest ist, und von dem aus bricht man auf in den Untergrund, um sich immer tiefer vorzuarbeiten. Da enden dann aber auch die Gemeinsamkeiten. Genau, 2D-Ansicht. Das Grafikdesign ist wirklich toll. Also das muss man sich auf Screenshots einfach mal anschauen, und da sieht man eigentlich schon sofort, dass das total toll gestaltet ist. Es ist sehr einfallsreich, weil es diese typischen Motive eines verlassenen, versunkenen, untergegangenen Königreiches so wie man das zum Beispiel auch aus Dark Souls kennt und aus zig anderen Spielen, eben kombiniert mit dieser Idee, dass das so ein Insektenkönigreich ist. Und da sieht man dann eben die entsprechenden Statuen und auch die Figuren, denen man begegnet, sind genauso gestaltet. Da gibt es böse Moskitos, da gibt es kleine, fette, umherwabernde Brumselfliegen und Bienchen. Es gibt Käfer in Ritterrüstung, die einen angreifen. Man trifft irgendwann auf so eine heulende alte Raupe, die da in ihrem Häuschen sitzt, und dann stellt man fest, es gibt als Sammelobjekt gefangene kleine Raupen, die man überall in der Welt befreien kann. Und dann wird so dieses Dörfchen, in dem die alte Raupe sitzt, auf einmal langsam wieder belebt, weil über ihr die kleinen Raupen wieder auftauchen. Und dann kriegst du eine Belohnung jedes Mal, wenn du da vorbeikommst und seitdem neue kleine Raupen gerettet hast. Und also es ist halt eine total tolle Mischung aus erstens so dieser Fusion von klassischem Material und der Idee, das Ganze in diese Insektenwelt zu verfrachten. Es ist einerseits putzig, aber aufgrund dieser Insektenthematik ab und zu auch mit einem Hang in das, sage ich mal, leicht ekelhafte wäre vielleicht schon zu viel gesagt, aber schon so ein bisschen unangenehm. Das sind dann halt auch so komische, große Fliegen mit aufgeblähten Bräuchen, die dann irgendwelche Larven von sich spucken und sowas. Also man sitzt manchmal schon so davor und denkt sich so, gack, was für ein widerliches Viech, ein Glück ist es so niedlich gezeichnet.
Was für eine Grundstimmung strömt denn dieses Spiel aus? In diesem Metroidvania-Bereich gibt es ja alles mögliche, so Abenteuer wie bei Metroid. Es gibt dann eher diese, wie Salt and Sanctuary und andere, dieses Dark Soulsige, hoffnungslose, düstere. Das wirkt hier auf den Screenshots aber auch relativ putzig. Ist es denn auch ein putziges Spiel oder ist das eher eine düstere Angelegenheit?
Eigentlich ist es tatsächlich eher so Dark Soulsig. Also es hat, würde ich sagen, eine eher melancholische Grundstimmung, wie das ja auch Spiele dieser Art gerne haben, wo es so ein bisschen darum geht, dass man in einer untergegangenen Welt, die vielleicht irgendwann mal groß und schön und blühend und lebendig war, und jetzt ist alles tot und kaputt. Das macht es halt auch umgekehrt natürlich ganz faszinierend mit dieser Erkundung, weil je tiefer du vordringst, desto mehr wirst du konfrontiert mit den Ruinen der ehemaligen Insektenhochkultur dort, bis hin zu palastartigen Gebäuden, wo es dann auch Fahrstühle gibt. Es gibt ein Tramsystem. Du triffst relativ bald einen sehr großen Käfer. Ich habe das auf Englisch geschrieben. Spiel, dann nennt er sich Stag, das wäre auf Deutsch übersetzt sowas wie ein Hengst, ein Reittier ist es jedenfalls, den kannst du herbeirufen und auch wie so einen Bus benutzen, um damit dann ein unterirdisches Liniensystem von Punkt zu bereisen. Das sind im Grunde genommen so die Schnellreisemöglichkeiten in dieser Spielwelt, aber alles eingebunden in diese Idee, dass es dort mal eben einst dieses große Insektenkönigreich gab oder dieses blühende Hollow Nest, wie es heißt. Und das ist aber schon lange Geschichte und da kann ich jetzt nicht zu viel erzählen, sonst wird es wirklich spoilerig, aber nach hinten raus trifft man dann auch, sage ich mal, Dinge, die man so als ehemalige Bewohner und auch natürlich jetzt die aktuellen Herrscher von diesen Palästen oder sowas betrachten kann. Das ist tatsächlich ganz hübsch gemacht, ganz interessant gemacht, aber insgesamt ist es doch eher düster, trotzdem es recht putzig ausschaut.
Wenn du schon ein bisschen über die Spielwelt sprichst, und das ist eins dieser Metroidvania-Spiele, wie leicht findet man sich denn zurecht? Wie schlüssig ist das alles zusammengesetzt? Empfandst du das Suchen nach neuen Möglichkeiten des Weiterkommens, nach Secrets und so weiter als befriedigend? Hattest du manchmal das Gefühl des spielerischen Leerlaufs? Ist das alles gut und schlüssig gelöst oder könnte man da noch Dinge besser machen?
Sowohl als auch. Da muss ich jetzt allerdings ein bisschen weiter ausholen. Ich muss erstmal so ein paar grundlegende Systeme in dem Spiel erklären. Also es gibt zum einen Amulette in dem Spiel. Amulette sind im Grunde genommen ein Perk-System. Die geben dir also Boni, wie zum Beispiel, dass du nach einem Treffer, also wenn der Gegner dich trifft, ein bisschen länger unverwundbar bist. Oder es gibt ein anderes Amulett, das sorgt dafür, dass wenn du getroffen wirst, dann führt er automatisch so einen kleinen Konterangriff mit Dornenranken aus, die dann den Gegner verletzen. Diese Amulette sind also sehr, sehr nützlich. Es gibt allerdings nur einen begrenzten Platz im Inventar, auf denen sich diese Amulette ausrüsten lassen. Das ist erweiterbar, aber das ist die ganze Zeit im Spiel einigermaßen knapp. Du kannst auf diesem Platz aber auch Amulette ausrüsten, wie zum Beispiel den Wayward Compass. Und das ist halt einfach ein Kompass und der zeigt deine Position auf der Karte an. Oder es gibt auch ein Amulett, das dafür sorgt, dass das Geld, das Gegner verlieren, wenn du einen Gegner besiegst, dann sprudelt da diese Ingame-Währung in einem durchaus befriedigenden Regen heraus und prasselt so auf dich herunter. Die kann aber zum Beispiel auch irgendwo hinfallen, wo so Dornenranken sind und dann kommst du gar nicht hin. Dafür kannst du dann ein Amulett ausrüsten, wo so kleine Glühwürmchen ausströmen und das für dich einsammeln. Dann musst du dich damit nicht mehr befassen. Das heißt also, es gibt so nette Komfortfunktionen, die man dort ausrüsten kann. Man muss das aber eben abwägen, ob man dort nicht lieber was anderes hintun möchte, was einen spielerischen Vorteil zum Beispiel im Kampf bedeutet. Das ist schon mal relativ nett gemacht und es ist eigentlich auch schon mal ein ganz nettes, interessantes System. Das kennen wir so ähnlich aus Nier Automata. Zu deiner Frage aus dem Gesichtspunkt also, das Spiel ist in der Hinsicht gnädiger mit den Optionen, die es anbietet. Man muss sich aber überlegen, ob man diese Optionen auch wahrnehmen möchte. Das Erforschen der Umgebung an sich wird zwar automatisch mitkartografiert, du hast eine Automap, aber du musst erst in dem jeweiligen Level eine Karte bekommen. In der Regel kriegst du diese Karte von einem Kartografenkäfer, der irgendwo in diesem Level sitzt. Den musst du erstmal finden. Dann kannst du ihm die Karte abkaufen und das Gebiet, das er selber schon erkundet hat, das ist dann auch direkt eingezeichnet. Du kannst diese Karte dann aber auch erweitern über dieses relativ kleine Areal hinaus, in dem du selber unterwegs bist und eben viel mehr erforscht, als der Käfer schon erforscht hat. Und dann wird das hinten angefügt, allerdings nicht automatisch, sondern es gibt im Spiel Bänke und an diesen Bänken kann man speichern. Kann man sich hinsetzen und speichern und dann kann man dort, also beziehungsweise dann wird dort automatisch die Karte nachgetragen und da wird eingezeichnet, was du in der Zwischenzeit erforscht hast.
Nettes, verschwurbeltes, kleines System. Ein Kartografenkäfer, der total begeistert davon ist, Karten zu zeichnen, klingt übrigens wunderbar und die Entwickler selbst werben ja damit, sehr liebenswerte und schrullige Charaktere ins Spiel eingebaut zu haben. Hab gerade nochmal das Factsheet durchgelesen. Stimmt das? Sind das gute Charaktere? Ich hoffe, sie sind gut. Sie wirken auf den Screenshots teils schon echt sympathisch.
Ich würde sagen, ja, sie sind gut, man darf das nur nicht missverstehen. Das ist ein Spiel, das erzählt Geschichte direkt in Textboxen mit sehr wenig Text. Das heißt, man darf nicht erwarten, dass das besonders ausgefeilte, facettenreiche, glaubwürdige Charaktere sind, denen man da begegnet, sondern man begegnet diesen Figuren und die sind halt alleine schon skurril vom Äußeren und dann in ihrer Beschreibung oder Selbstbeschreibung sind sie halt tatsächlich ulkig und nett und auf ihre Art sehr charmant, genauso eben wie dieser Käfer, den trifft man relativ häufig, weil man ja in jedem Abschnitt so eine Karte finden kann. Das ist noch so die ausgefeilteste Figur, aber dann gibt es zum Beispiel halt noch irgendwo so eine fette Raupe, die mit diesen Amuletten handelt. Da sitzt du halt auch da und denkst dir so, ja, okay, die ist halt auch schrullig gemalt, aber ansonsten ist es halt einfach nur ein Händler. Ich würde sagen, dass die große Stärke des Spiels in sowohl seiner Erzählung als auch in der Präsentation der Charaktere immer in dem visuellen Bereich liegt. Das ist zwar nicht schlecht geschrieben oder sowas, das ist alles schön und das ist nett und das ergänzt das alles sehr, sehr schön, ist aber wirklich ein Titel, der sehr stark über die Optik wirkt. Auch was halt man sich selber so ein bisschen zusammenreimt, wenn man durch diese Ruinen streift und diese zerbrochene, heruntergekommene Hinterlassenschaft einer ehemaligen großen Zivilisation betrachtet. Da ist halt wirklich so dieses ganze Visual Storytelling relativ ordentlich. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, boah, herausragend, weil da an der Stelle gab es jetzt genau dieses und jenes. Aber da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass man halt überall so ein bisschen denkt, so, ah, guck mal, da ist jetzt zum Beispiel so ein riesiger zerstörter Käfig und am Anfang weiß man noch nicht, was das ist und nachdem man sich in der Welt ein bisschen umgeschaut hat und fährt man irgendwann mit so einem riesigen Aufzug und stellt fest, ah, das muss ein anderer von diesen Aufzügen gewesen sein, der abgestürzt ist. In der Art, das ist sehr, sehr schön.
Wie ist es denn spielerisch? Ich meine, du hast schon ein bisschen erwähnt, dass es ein Nahkampfsystem gibt und jede Menge Skills, die man mit der Zeit freischaltet. Das klingt soweit alles nach Standardkost für dieses Genre. Ist das klassische Rüstzeug, mit dem man so ausgerüstet und immer besser wird. Wie geht das denn alles von der Hand? Ist das interessant? Macht das Spaß? Motiviert das? Bist du das Spiel über gut gefordert? Eskaliert das auf eine schöne Art und Weise? Erzähl doch mal ein bisschen dazu, wie sich das Gameplay anfühlt.
Gameplay ist echt bemerkenswert gut. Man muss dazu sagen, also das Entwicklungsstudio, das das gemacht hat, Team Cherry, ist aus Australien. Es sind, so wie ich das mitbekommen habe, anscheinend nur 3-4 Leute und das ist ihr erstes Spiel und dafür ist es fantastisch gut geworden. Also da bin ich sehr beeindruckt und auch überrascht gewesen, dass das so gut gewesen ist. Ich meine, klar, dieses erste Spiel muss man natürlich immer mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht als Team Cherry als erstes dieses Spiel gemacht haben, aber alle anderen vorher schon mal in anderen Studios gearbeitet haben, weil wenn die das aus dem Stand so gemacht hätten, dann Hut ab. Auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Sehr präzise, das mag ich. Also die Sprünge zum Beispiel in Hollow Knight sind ab und zu durchaus fordernd. Man muss also auch zum Beispiel Plattformsequenzen meistern, wo es halt darum geht, präzise zu springen. Und das haben sie eigentlich insofern zum Beispiel ganz schön gelöst, wenn du springst, dann kannst du ja in vielen solchen Jump'n'Run-Spielen unterschiedliche Mechaniken beobachten. Und meistens kannst du zwar in der Luft nach einem Sprung noch nachkorrigieren, aber du musst einem dieser Vorwärtsbewegung sozusagen entgegenwirken, bevor deine Figur sich dann verlangsamt. Du kannst den Sprung vielleicht nur verkürzen oder es dauert eine ganze Weile, bevor du umdrehen kannst. Das macht Hollow Knight zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn du in Hollow Knight aufhörst, den Stick nach vorne zu drücken, fällst du runter wie ein Stein genau an der Stelle. Und das ist ein vergleichsweise simples System für solche Sprünge, das macht es aber eben sehr, sehr kontrolliert und dadurch können sie sich dann auch erlauben, an einigen Stellen doch wirklich sehr präzise Sprünge von dir zu erwarten. Das funktioniert sehr gut. Das Kampfsystem ist einigermaßen simpel, würde ich sagen. Das liegt vor allem daran, dass du im Kern springen und zuschlagen musst. Das sind die wichtigen Elemente in dem Kampfsystem. Und das Zuschlagen ist noch nicht mal verteilt jetzt über eine Vielzahl von Waffen, sondern du hast deine eine Waffe, deinen Nagel, da merkt man so ein bisschen, dass das halt auch auf diesen Mikrokosmos getrimmt ist und der lässt sich zwar über einige Stufen upgraden und macht dann mehr Schaden, verändert sich aber sonst nicht. Das heißt, die Reichweite dieser Waffe bleibt gleich, die Timings ändern sich nicht und du kannst also die ganze Zeit sehr schnell zuschlagen und damit durchaus gerüttelten Schaden machen, wenn du die für diesen Bereich angemessene Upgrade-Stufe hast. Dadurch, dass man schnell zuschlagen kann, also innerhalb von sehr kurzer Zeit viele Schläge ausführen kann, bedeutet das auch, wenn man sich mit einem Timing mal sehr deutlich verhaut, hat man meistens noch die Chance, ein zweites Mal direkt hintereinander zuzuschlagen und trifft den Gegner dann trotzdem noch. Sehr viele Gegner werden dadurch zurückgeschubst, manche sogar so ein ganz klein bisschen gestunt. Das heißt, wenn du einen Treffer landest, hast du vielleicht in vielen Fällen nochmal eine weitere Chance zum entweder Ausweichen oder für weitere Angriffe geschaffen. Dickere Brocken zum Beispiel ausgenommen. Also all das sorgt dafür, dass das ein Kampfsystem ist, das im Kern erstmal relativ einfach und auch einigermaßen gnädig ist. Die Herausforderung kommt dann aber durch die Kombination von verschiedenen anderen Spielelementen damit, insbesondere das Springen. Und du hast also zum Beispiel Gegner, die lassen sich besonders gut von oben angreifen. Also du springst dann in die Luft und dann schlägst du nach unten. Wenn du nach unten schlägst und triffst, wirst du sozusagen vom Rückstoß nochmal ein bisschen in die Luft geschubst. Und dann kannst du also über den Gegner springen, zuschlagen, wieder runterfallen, zuschlagen, wieder runterfallen, zuschlagen und dann dich so in der Luft selbst jonglieren und immer wieder diesen Angriff landen und den Gegner so besiegen, wenn du das gut hinkriegst von den Timings her. Und umgekehrt kann das durchaus ein Gegner sein, der dann von vorne relativ unbesiegbar ist, weil er gepanzert ist und auch ordentlich austeilt. Das heißt, du musst dann zum Beispiel so diese Technik meistern, um den mit einer Optimalstrategie zu besiegen, also ohne Schaden zu nehmen oder zumindest mit minimalem Risiko. Und diese Art von Kombination von unterschiedlichen Fähigkeiten mit diesem relativ simplen Kampfsystem im Kern, das ist das, was das Spiel dann teilweise auch relativ knifflig und anspruchsvoll macht, aber eben auch relativ faszinierend. Auch weil dann natürlich noch weitere Elemente hinzukommen, also dieser Dash-Move zum Beispiel und.
Das ist ja interessant. Es gibt keine anderen Möglichkeiten, Gegner zu besiegen, also sowas wie Zauber, Spells, Spezialwaffen. Jedes dieser Spieler hat eine Art von Bombe oder Handgranate.
Es gibt so ein paar Special Moves, du kriegst so einen, bei Mario wäre es der Stampfsprung, ja, also in die Luft springen, dann auf den Boden herabfahren und dann so einen kleinen Area Damage anrichten und es gibt auch die Möglichkeit nach vorne raus so ein Energieball abzuschießen. Das Ding ist, das kostet dich gesammelte Seelenenergie. Also durch das Besiegen von Gegnern füllst du so eine Energieleiste auf und die brauchst du auch, um deine Gesundheit wieder aufzuladen. Also es gibt keine großartigen Health Packs, es gibt ganz wenige Orte, wo du Energie mal aufladen kannst, aber ansonsten ist das deine einzige Chance, zwischendrin deine Trefferleiste wieder aufzuladen. Und du hast, ich sag mal, selbst bis relativ spät im Spiel so maximal, würde ich mal behaupten, 5 Treffer, bevor du tot umkippst. Und das wird nur entschärft durch diese Fähigkeit, dass du das wieder aufladen kannst. Diese Energie einzusetzen für offensive Maßnahmen ist daher in aller Regel Verschwendung, wenn du nicht ein sehr guter defensiver Spieler bist. Von daher, ich habe die meiste Zeit im Spiel diese Attacken nur eingesetzt, wenn es jetzt gerade wirklich opportun war und habe ansonsten eigentlich alle Kämpfe immer mit dem Schwert bestritten.
Was passiert denn, wenn man stirbt?
Dann erscheinst du bei der nächsten Bank wieder, also es sind wirklich so Parkbänke, auf der du zuletzt gespeichert hast. Und hoffentlich war sie in der Nähe.
Also keine Dark Souls-ähnlichen Mechaniken, dass man auch noch irgendwie Fortschritt verliert, irgendwelches Inventory aufgibt, bis man wieder seine Leiche gefunden hat oder sowas, weil der Begriff Dark Souls wird immer wieder, wenn man von Hollow Knight liest oder drüber hört, in den Raum geworfen. Da will ich bloß wissen, wie genau sich das abgrenzt.
Ja, es gibt eine Sache, und zwar gibt es eine zentrale Ressource im Spiel, das ist das Geo, also das ist das Geld, das du sammelst. Das sieht aus wie so kleine versteinerte, wie nennt man das doch gleich?
Fossilien?
Ja, Fossilien, sowas, genau. So sieht es aus. Auf jeden Fall, das ist die Währung im Spiel. Du verlierst all dein Geld, wenn du stirbst, und dann ist da tatsächlich dein Geist als eine schattenhafte Figur. Den musst du dann besiegen und dann kriegst du es wieder. Also an der Stelle, wo du gestorben bist, musst du das tun. Der verträgt 2 Schläge, ist meistens überhaupt kein Problem, das wieder einzusammeln. Der wird auch, wenn du an einer ungünstigen Stelle gestorben bist, in der Regel gnädig irgendwo anders platziert. Ich hatte da nie ein Problem, das Zeug wieder einzusammeln, muss ich gestehen. Das ist im Vergleich zu Dark Souls gnädiger, weil es eben, wie gesagt, also erstens so ein bisschen darauf achtet, dass wenn du zum Beispiel bei einem Endgegner gestorben bist, dann platzieren sie diesen Geist ein bisschen weiter vorne, sodass du dein Geld wieder einsammeln kannst, bevor dieser Bosskampf wieder losgeht. Das ist sehr nett. Zum anderen, sag ich mal, ist Geld eine Ressource, die ist am Anfang noch knapp. Nach hinten raus kannst du die eigentlich relativ gut sammeln. Es ist also nicht so wie bei Dark Souls, wo der Verlust von Erfahrungspunkten ja doch meistens auch später noch wehtut. Und zum dritten würde ich sagen, durch die generelle Mechanik ist es also in der Hinsicht zumindest sehr viel gnädiger als Dark Souls, weil es relativ leicht ist, einen bestimmten Punkt wieder zu erreichen. Was wirklich teilweise knifflig ist, sind insbesondere Bosskämpfe. Und nochmal insbesondere die optionalen Bosskämpfe im Spiel, die sind teilweise relativ knackig.
Ja, wie schwierig war es denn, einige dieser Bosse zu legen? Ist das etwas, wo man 3, 4, 5 Mal ran muss? Oder kann es echt sein, dass du an so einem Boss 15, 20 Mal versuchen musst?
Das ist ganz ulkig. Im Forum haben die Leute damals gesagt, man braucht für Hollow Knight mindestens so, keine Ahnung, ich glaube 15, 20 Stunden. Und großmäulig wie ich bin, habe ich natürlich sofort drunter geschrieben, ja, ich mache es in 12. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe jetzt 25 oder sowas gebraucht. Das war schrecklich, weil ich bin an einigen Stellen, bin ich so dumm hängen geblieben. Also effektiv, der Rest des Spiels ging relativ gut, relativ flott. Das war die meiste Zeit, habe ich noch gedacht so, was wollen die Leute denn? Das geht doch fluffig. Man muss manchmal ein bisschen schauen, wo muss ich denn lang, aber ansonsten ist es doch nicht schwer. Und dann gab es einige Stellen, da bin ich gegen eine Wand gelaufen, aber auch natürlich willig immer wieder und wieder. Es gibt in Hollow Knight einmal den Fall natürlich, du hast einfach nicht durchschaut, was die richtige Taktik ist. Da bin ich dann häufig echt immer wieder gescheitert, bis ich dann irgendwann gedacht habe, so vielleicht ist es auch einfach bescheuert, wie du es machst. Jetzt denk doch mal nach und dann so, ah ja, okay, doch, jetzt geht's relativ einfach. Es gab aber auch Stellen, wo es wirklich sackschwer war. Es gibt zum Beispiel ein optionales Kolosseum in dem Spiel, das man finden kann. Und da kann man so Arena-Kämpfe machen. Und da sind Challenges, zu denen du antrittst. Und die sind wirklich, zumindest für mich, recht schwer gewesen. weil es so zwei unterschiedliche Arten von Herausforderungen gibt, würde ich behaupten. Es gibt einmal so bei diesen klassischen Botskämpfen einfach nur erkenne das Muster und reagiere darauf. Damit komme ich relativ gut klar. Aber was dieses Kolosseum macht, es macht eine Vielzahl von Gegnern. Und dann musst du relativ gut erstmal reagieren und vor allem aber auch Gegnerverhalten an mehreren Stellen gleichzeitig erfassen und prognostizieren, wo ist hinterher der sichere Ort. Und ich habe festgestellt mal wieder, ich bin richtig, richtig scheiße zum Beispiel darin vorherzusehen, wo irgendeine ballistische Kurve lang geht. Es gibt einen Endgegner, das ist einer von den optionalen, der hat so eine Axt, die sich ganz schnell dreht und wie so ein Ball durch die Gegend hüpft, und da komme ich noch ganz gut klar in dieser ersten Stufe, und dann kommen aber weitere Bälle hinzu und die springen halt einfach, die dotzen auf und springen so relativ langsam durch die Gegend, und obwohl das so eine langsame Bewegung ist, mein Gehirn ist nicht dazu verdrahtet, das anscheinend zu erfassen und zu sagen, wenn du jetzt dahin gehst, wird das Ding irgendwann auch da sein und dann kriegst du aufs Maul. Ich bin da so oft verreckt, es ist unfassbar gewesen.
Aber so im normalen Gameplay, in den normalen Levels, sind es nicht so die Gegnermassen, auf die du triffst. Das hat dann wahrscheinlich eher so einzelne Encounters, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, es gab, glaube ich, nicht eine einzige Stelle in den regulären Levels, wo ich wirklich Probleme hatte. Ich bin ab und zu sicherlich auch mal so aus Dummheit oder vor allem natürlich aus Arroganz gescheitert. So, du hast nur noch einen einzigen Punkt auf deiner Energieleiste, ja. Der Energiegürtel ist auf dem letzten Loch. Vielleicht wäre es klug, sich jetzt irgendwo einen einfachen Gegner zu suchen, bisschen Energie wieder aufzuladen oder vielleicht zur Bank zurückzulaufen und zu speichern und die Energie aufzuladen. So, jetzt sind wir schon so weit gekommen, was soll schon passieren, klappt doch alles wunderbar. Und selbstverständlich dann einfach so in das nächste Dornengestrüpp Gesicht voran reingesprungen. Aber ansonsten, also das Spiel, der größte Teil des Spiels, den finde ich relativ fluffig, den finde ich schön, der ist auch wirklich nicht brutal schwer. Man trifft mal so, sag ich mal, mittelgegnerähnliche Gegner, also einfach größere, bisschen schwierigere Brocken, aber die sind auch eigentlich meistens relativ einfach zu erfassen. Es gibt jetzt auch nicht so richtige Horden von Gegnern, das ist alles ganz cool. Aber einige von diesen Bossen, wie gesagt, also die haben einfach Fähigkeiten abverlangt, die mir nicht so gegeben zu sein scheinen.
War es am Ende eine Quälerei? Hast du dich bis beim Ende durchkämpfen müssen?
Es war ehrlich gesagt, ich habe das nie als Quälerei empfunden, aber ich war natürlich zwischenzeitlich, war ich echt sehr frustriert, einfach über meine Dummheit, weil ich da stand und ich wusste ja, wie es geht. Und ich hab bei diesem Kampf zum Beispiel, von dem ich eben erzählt habe, da läuft es, keine Ahnung, eine ganze Weile super und ich denke so, okay, jetzt habe ich es endlich raus, jetzt habe ich es endlich geschnallt. Und dann werde ich irgendwie getroffen und bin so aus meinem Rhythmus raus und dann wirst du so auch ein bisschen leicht panisch, weil auf einmal so deine Übersicht ist flöten, du musst dich irgendwie neu positionieren, du willst deine Energie aufladen, dazu brauchst du jetzt aber irgendwo eine sichere Ecke, weil das ist nicht ein Knopfdruck und Energie ist wieder da, sondern es dauert ein paar Sekunden, bis wieder so eins von diesen Schnupsis aufgefüllt ist. Und dann, keine Ahnung, dann war es dann doch wieder vorbei. Das hat mich echt auf die Palme gebracht. Aber das war ehrlich gesagt so ein Ding, wo ich schon immer das Gefühl hatte, scheiße, du hast dich wieder dumm angestellt. Du hast dich da aus der Fassung bringen lassen oder du hast an der Stelle einfach das Spiel falsch gelesen, obwohl es recht eindeutig war. Du bist einfach zu dumm zum Extrapolieren von dieser Flugbahn. Jetzt halt nochmal. Und dann bin ich halt wieder losgestiefelt. Was ich dem Spiel vorwerfen würde, ist, dass es natürlich wie diese ganzen Metroidvanias relativ viel Backtracking beinhaltet. Und gerade wenn du bei so einem Endgegner scheiterst, dann, das sind häufig nur wenige Meter sozusagen, die du nochmal neu laufen musst. Aber gerade deswegen, weil es halt triviale, anspruchslose 10 Sekunden sind, die du nochmal zurückläufst, geht einem das dann tierisch auf den Sack. Gerade wenn du eh noch so ein bisschen wütend auf dich selbst bist und einfach nur nochmal von vorne anfangen willst.
Ich bin dir sehr dankbar für die Beschreibung dieses Moments, wenn ein Bosskampf gut läuft und dann bricht durch einen Fehler alles kettenreaktionsmäßig zusammen. Wie oft habe ich das schon erlebt? Und ich bin jemand, der reagiert relativ empfindlich drauf. Ich bin nicht der geduldigste Spieler, gerade bei Bosskämpfen, gerade wenn ich dann zum 5., 6., 7. Mal scheitere, obwohl es bis jetzt gut lief. Interessant, dass du dir selbst die Schuld gibst. Das ist sehr löblich. Und ich habe den Eindruck gewonnen, das ist schon ein Spiel für Leute, die sich ein bisschen durchbeißen müssen. Das fällt einem nicht leicht, da braucht man schon ein bisschen Zähigkeit. Da darf man nicht ungeduldig sein, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also gerade vor allem, wenn man halt wirklich möglichst viel machen möchte. Ich fand die eigentlichen Endgegner, die nicht optional sind, tatsächlich vergleichsweise einfacher. Es gibt aber sogenannte Warrior Spirits, das sind so Denkmäler gefallener Krieger und an denen sind dann irgendwelche Geister und dann kannst du zu denen hingehen und kannst sie zum Kampf herausfordern, weil sie dann für ihre Erlösung endlich kämpfen können. Es sind auch immer so nette kleine Geschichtchen, wie das dann kam, dass die gestorben sind und warum sie da jetzt als Geist rumhängen. Und die sind teilweise, also der eine, von dem ich eben gesprochen habe, ist auch einer von denen gewesen. Und das waren voll die Drecksäue. Das war echt teilweise ziemlich, ziemlich knackig.
War dir in dem Moment klar, dass die optional sind? Oder kann man da vielleicht auch irgendwie nicht ganz wissen, ob die Gegner oder die schwierigen Stellen, vor denen man gerade steht und verzweifelt, ob die überhaupt relevant sind? Ist dir klar, wo der Hauptstoryfaden langläuft, was Pflicht ist und was Kür?
Also ich würde sagen, ein relativ klares Jein. Du weißt, dass du da eine bestimmte Zusatzressource kriegst, die du an einer anderen Stelle eintauschen kannst gegen Goodies. Es ist also für mich, ehrlich gesagt, war es relativ transparent. Okay, ich kann hier sehr viel von dieser Ressource bekommen und dann kann ich da neuen Kram freischalten. Aber das hat mit der Progression insgesamt überhaupt nichts zu tun. Du hast, glaube ich, dann auch zu dem Zeitpunkt schon mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere Bosse gelegt an anderer Stelle und hast ein relativ gutes Gefühl dafür, ah, okay, das ist jetzt nichts, was mit diesem Handlungsfaden zu tun hat. Ist echt schwer einzuschätzen, wie viel da natürlich so ein bisschen auch mit reinspielt, wie viel man solche Spiele schon gespielt hat. Ich würde aber schon behaupten, dass es relativ offensichtlich ist, dass das sind so optionale Gegner, die dir relativ viele Boni bescheren und auch durchaus Vorteile bieten, aber die kannst du auch links liegen lassen. Was aber vielleicht nicht klar ist, ist, wie dringend brauche ich diese Boni? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man als Spieler auch davor stehen könnte und sich denkt, naja, wahrscheinlich muss ich die besiegen, damit ich stärker werde und die richtigen Bossgegner dann hinterher überhaupt schaffen kann und sich deswegen daran festbeißt. Das war aber nicht der Fall.
Wie sieht's denn aus mit Secrets und Freischaltbaren und Extras und so weiter? Das Spiel wirbt ja auch bei dem Factsheet sehr damit, dass in der Spielwelt viele Schätze versteckt sind, dass es am Wegesrand so einiges zu entdecken gibt.
Gibt es, würde ich auch sagen. Kann man ihn durchgehen lassen. Also es gibt natürlich zum einen überall kleine versteckte Nebengänge, in denen ist dann zum Beispiel so ein kleiner Haufen mit diesem Geo, wo du also einfach ein bisschen mehr Geld einsammeln kannst. Das ist gerade am Anfang ist das was, wo man sich sehr freut und später ist das was, wo ich auch schon so einfach dran vorbeigehüpft bin, weil ich gedacht habe, so ja, danke, habe ich genug, brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich jetzt keine Lust drauf. Dann kannst du natürlich noch diese kleinen Raupen befreien als Sammelgegenstände, die sind teilweise auch ganz gut versteckt. Das ist ziemlich cool, weil das halt einfach so niedlich gemacht ist, da hatte ich wirklich Bock drauf, das zu machen. Es gibt versteckte Räume zu finden, die eigentlich keine Funktion haben, außer diese Welt ein bisschen auszuschmücken. Das finde ich auch einen sehr netten Zug in dem Spiel. Also du kommst zum Beispiel in einen Raum, der sieht halt aus wie so eine Gummizelle. Und wenn ich nicht was total übersehen habe, ist da sonst nichts drin, sondern zeigt dir einfach nur, oh, es gab da sehr unwirtlich aussehende Gefängniszellen wie in einem Irrenhaus in dieser Umgebung und dann kannst du dir wieder so ein bisschen aus diesem ganzen Kontext zusammenspinnen, warum gibt es das wohl an diesem Ort, wo du da gerade bist. Das finde ich natürlich super nett, wenn sie sich halt einfach die Mühe machen, einfach so Sachen in der Welt zu verbergen, die du entdecken kannst, die einfach nur nochmal so ein winziges visuelles Handlungsfragment, wenn du so willst, so ein Background-Fragment hinzufügen. Das ist relativ cool. Davon gibt es nicht ultra viele, aber doch auch schon durchaus so eine Handvoll, würde ich sagen. Also insgesamt, es lohnt sich sehr, die Welt zu erforschen. Auch weil die einfach so schön designt ist und weil sie so skurril und so merkwürdig verschroben ist. Also ich hatte da immer sehr viel Spaß dran. Sie haben sich eigentlich auch ordentlich Mühe gegeben, Hintergründe zum Beispiel so zu gestalten, dass man tatsächlich das Gefühl hat, dass man unterschiedliche Areale durchläuft. Die Areale sind außerdem noch relativ stark color-coded. Das heißt, du weißt auch relativ genau, in welches Gebiet du jetzt gerade reingekommen oder auch vielleicht zurückgekommen bist, weil es gibt, wie auch in Dark Souls, ganz viele so versteckte Abkürzungen, wo du mal eine Wand einschlagen kannst und auf einmal geht's viel schneller zurück in dieses andere Gebiet. Ist nicht ganz so nützlich wie bei Dark Souls oder auch wie bei The Search, weil häufig die Laufwege dann trotzdem relativ lang sind und häufig findest du diese Abkürzung und denkst dir so, ja, aber jetzt habe ich echt gerade keine Lust oder keinen Grund, dorthin zurückzukehren. Von daher, aber das ist auch schön, wenn du halt irgendwo einen Weg gefunden hast, dir das Erreichen von einem Zielpunkt zu erleichtern, ist natürlich trotzdem immer nett. Und oh, natürlich diese ganzen Haltestellen, ne, von diesem Reitkäfer. Es gibt auch so später noch so eine Trambahn und so. Wenn du solche Haltestellen findest, da bist du natürlich auch immer sehr froh, weil dann kannst du auf einmal sehr schnell zum Beispiel in das Ausgangsdorf zurückreisen und das ist eine echte Erleichterung.
Jo, kennt man ja auch aus anderen ähnlich funktionierenden Spielen. Der Schnellreisepunkt ist immer ein Schauer der Erleichterung. Wir unterhalten uns hier die ganze Zeit mit Schallwellen über das Spiel und haben noch kein einziges Wort zu den Schallwellen dieses Spiels gesagt. Wie klingt's denn?
Sehr schöner Soundtrack. Soundeffekte, naja, reißen einen nicht vom Hocker, sind aber durchaus adäquat. Also so ein bisschen Ambient-Sounds wie Regen oder so ein Tröpfeln in den Höhlen, das machen sie schon ganz schön. Ich sag mal, Treffergeräusche sind auch okay, Schlaggeräusche und sowas hat man schon besser gehört, ist jetzt aber auch keine Katastrophe. Die ganzen Figuren brabbeln in so einer Kunstsprache vor sich hin. Und obwohl die keine richtigen Worte sagen, klingt das offen gestanden häufig. Also nicht wirklich schlimm, aber auch nicht toll. Also wenn ich raten sollte, hätte ich gesagt, das ist so ein Fall, wo die Entwickler und ihre Freunde das mal schnell selber runtergeschwatzt haben. Weil es ist merkwürdig, auch manchmal in dieser Intonation, in diesem Singsang und auch wie gut so manche Stimmen zu manchen Figuren passen. Also da gibt es dann auch Gegner, die halt markante Geräusche machen. Das finde ich ja relativ gut. Also ein gutes Sounddesign, finde ich, ist immer, wenn ich ein Geräusch oder so einen Laut höre und schon weiß, welcher Gegnertypus da auf mich wartet. Da ist ja Doom sozusagen das historische Vorbild, wo man dieses Grunzen gehört hat und schon wusste, wer da auf einen wartet. Das machen sie zwar einerseits ganz gut, aber andererseits denkst du dann so, ach Gott, die machen diese Geräusche. Oh, das erscheint mir unpassend. Also, naja. Also insgesamt ist es schon gut. Aber ich sag mal, also der Soundtrack ist echt schön und atmosphärisch gemacht. Der Rest ist halt echt solide, aber der reißt keine Bäume aus.
Das Ding gibt's auch mit Soundtrack zu kaufen. Würdest du das tun, um den Soundtrack dir allein anzuhören? Das halte ich bei den Spielen immer für ein relativ gewagtes Angebot. Wenige Spiele-Soundtracks so in meinem Leben erschienen mir kaufenswürdig. Ist das was?
Also ich würde um Himmels Willen nicht behaupten, dass man vor allem nicht für 10 Euro diesen Spiele-Soundtrack jetzt kaufen muss. Also da fand ich zum Beispiel den Soundtrack von Owlboy persönlich viel besser. Der hier ist tatsächlich, finde ich, eher so atmosphärisch und Atmosphäre verstärkend. Das passt zu diesem, was du da auf dem Bildschirm siehst. Das würde ich mir nicht separat anhören wollen. Das ist aber auch nicht unbedingt jetzt, das ist ja auch eine, so eine Geschmacksfrage. Also wenn du mich fragen würdest, würde ich mir, keine Ahnung, ich würde mir auch keinen Jazz anhören. Und andere Leute finden das total toll. Deswegen ist das natürlich ein bisschen schwierig. Aber das ist kein Skyrim-Soundtrack oder sowas, wo man jetzt sagen würde, so, oh mein Gott, ist das gut.
Gut, wir verabschieden uns von unseren jazzliebhabenden Bäckern. Es war schön mit euch.
Ich bin sicher, Sebastian und Jochen hören Jazz rauf und runter. Erzähl doch mal von deiner Coltrane-Plattensammlung, Sebastian.
Wir werden jetzt einfach im nächsten Monat den Monat des auf André Eintretens als Revanche einführen und fertig. Nein, ich habe auch meine Probleme mit Jazz. Aber gut, ich habe jetzt alles auf meiner Checklist abgeklappert, grob, was ich zum Spiel wissen wollte. Wir sind außerdem schon weit über eine halbe Stunde auf Sendung. Wollen wir den Sack langsam zumachen oder gibt es etwas, was du noch auf dem Herzen hast, ein Detail, etwas, das du noch angesprochen wissen möchtest?
Ich würde noch eine Kleinigkeit anmerken wollen. Es wird auch damit geworben, das habe ich zumindest schon gesehen, was für eine unglaubliche Gegnervielfalt das Spiel bietet. Das ist zwar nominell korrekt, weil es sehr, sehr viele unterschiedlich aussehende Gegner gibt. Die sind allerdings nicht wirklich unterschiedliche Gegnertypen, sondern es gibt, sage ich mal, vielleicht so, weiß ich, ein Dutzend, 20 wirklich unterschiedliche Gegnertypen in ihrem Angriffsverhalten, was diese Figuren tun. Und die werden dann sehr stark variiert nochmal neu eingesetzt. Aber man trifft dann einen Gegner und denkt sich, oh mein Gott, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und wenn man dann mit der Figur interagiert, denkt man, ach, das ist der, nur in anders. Das passiert einem gerade nach hinten raus sehr viel und da wird es dann auch, sage ich mal, nicht langweilig, aber dann wird es auf einmal viel weniger überraschend und aufregend, als es am Anfang noch ist, weil am Anfang läufst du rum und dann triffst du ständig auf irgendwelche neuen Gegnertypen und die sind wirklich neu und du denkst dir so, oh, ist das cool und mein Gott, was haben die für einen Aufwand betrieben, so ein kleines Team, und nach hinten raus hast du dann viel, viel weniger diese Überraschungsmomente, jetzt von den Bossfights mal abgesehen, sondern du hast sehr viel mehr Gegner, wo du erst denkst, der ist ja komplett komplett neu und dann, naja, ist es doch nur der gleiche in einem anderen Schafspelz.
Alles klar, dann kommen wir mal zu den Formalien. Wir befinden uns auf einer grünen Wiese und dort hätte ich gern eine Wertung hingepflanzt, Dezimal bis 100. Und dazu vielleicht noch ein kleines abschließendes Fazit zu deiner Zeit mit Hollow Knight. Waren ja immerhin 25 Stunden deines Lebens.
Also ich hatte eine echt gute Zeit mit Hollow Knight. Ich fand es über weite Strecken fantastisch. Nach hinten raus hatte ich dann das Gefühl, hat es diesen wahnsinnigen Enthusiasmus wieder so ein bisschen abgedämpft. Ich würde also vielleicht auch behaupten wollen, es ist vielleicht ein Ticken einfach zu lang. Es ist wirklich sehr umfangreich und auch wirklich dafür, dass es so ein kleines Team ist, haben sie dieses Niveau durchaus echt ordentlich gehalten. Es wäre aber vielleicht klüger gewesen, einfach nochmal so ein, zwei Areale weniger. Das hätte vielleicht nicht geschadet. Kampfmechanik ist relativ simpel, aber die Art und Weise, wie das Spiel versucht, das dann durchzuvariieren, mit welchen Strategien man vorgehen muss, wie man reagieren muss, wie man weiterkommt, wie man auch einfach selber rausknubbeln muss, wie man weiterkommt, das ist echt spitze, das ist toll gemacht. Es ist ein Spiel, das auch wieder relativ stark ist, eher auf dieser spielmechanischen Seite, weniger auf der erzählenden Seite. Also so vielleicht so ein bisschen der umgekehrte Owlboy, würde ich sagen. Und von daher, also es ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung für die 15 Euro. Das ist es auf jeden Fall wert. Es ist erstaunlich, wie viel man dafür bekommt. Ich würde ansonsten auf der grünen Wiese vielleicht so mit, ja, weiß ich nicht, so ein paar leichte Abstriche müssen sein. Was habe ich nur Owlboy gegeben eigentlich?
Das war eine 85, glaube ich.
Echt?
Gott, ja.
War echt großzügig.
Du hast es echt gemocht.
Ja.
Ich glaube ja.
Ja. Boah. Ja, total überbewertet, dieses Owlboy. Ich hätte jetzt bei Hollow Knight tatsächlich gesagt.
Außerdem vergeben wir die Sache doch auf einer grünen Wiese. Selbst was du Owlboy gegeben hattest, sollte in diesem Moment egal sein. Beginne ich schon wieder den Fehler über die alten Wertungen, selbst deine eigenen zu stolpern.
Ja, das stimmt schon. Ich habe nur gerade gedacht so, boah, eigentlich wahrscheinlich hat es mir besser gefallen, aber eine 85 erscheint mir da zu hoch, deswegen, ach was soll's, 85, ja, 85, mein Gott. Und schmeißen wir sie raus, wie Kamelle. Wir müssen echt aufhören, diese blöden Wertungen zu vergeben. Ich merke das schon. Ich habe das auch bei unserem Gespräch mit Jan Klose gemerkt, dass ich irgendwie immer unwohler mit dieser blöden grünen Wiese-Wertung werde, weil ich immer das Gefühl habe, also, da muss ich jetzt ein System verteidigen, von dem wir selber schon erklärt haben, was daran alles verkehrt ist. Das ist schon mal etwas merkwürdig. Von daher, meine Damen und Herren, wenigstens die Erinnerung, unsere offizielle Einstufung dieses Spiels lautet empfohlen zum Vollpreis. Alles andere sind höchstens kleine Orientierungspunkte, die ich aus dem Stegreif hier aus dem Hut ziehe.
Sehr schön. Oh, darüber werden wir demnächst mal schön streiten, ob wir das mit diesen blöden Zahlen noch machen. Ich glaube, sie sind uns allen unangenehm, aber es ist der alte Redakteursreflex. Wir müssen doch Zahlen runtersetzen. Die Leute wollen es doch wissen.
Ja, wollte nur noch mal sagen, es ist eine ganz glasklare Empfehlung. Das ist ja der eigentliche Kern und der Wertschätzung.
Gott sei Dank schreiben wir diese Zahl, die wir da nennen, auch nirgends auf. Das hören bloß liebe Menschen, liebe Hörer, am Ende der ganzen Geschichte, nachdem sie uns lange zugehört und hoffentlich begriffen haben, wie subjektiv die Veranstaltung ist. Ach, herrlich. Ich glaube, wir hätten es. Kleine Sinnkrise, gutes Spiel, was will man mehr? Komm, schick sie raus, schick sie weg.
Genau, nichts wie weg. Meine Damen und Herren, das war die Wertschätzung zu Hollow Knight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war irgendwo gewinnbringend. Ich danke euch allen, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Und wir hören uns dann demnächst mit der nächsten Wertschätzung wieder. Bis dahin.